Wie kann ich Gottes Kraft in meiner Schwachheit erfahren? Das ist die Frage, der ich heute Morgen nachgehen möchte. Und ein Stück weit wird an dieser Geschichte diese Frage deutlich werden. Denn ich bin überzeugt, in dieser Geschichte geht es nicht nur um die Frage der Heilung. Es geht auch um Heilung. Aber die Heilung an für sich, die wird völlig unspektakulär berichtet. Oder wir haben andere Heilungsgeschichten, Markus 8, wo zum Beispiel gesagt wird, dass Jesus da seine Augen mit Speichel benetzt und ihn dann fragt, siehst du was? Und dann sagt er, ja, sieht aus wie Menschen, aber eher, ehrlich gesagt, eher wie Bäume. Und dann legt Jesus ihm nochmal die Hand auf und dann sieht er schließlich. Aber die Heilung hier, die ist völlig unspektakulär. Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen, im gleichen Augenblick ist er geheilt. Und ich glaube deswegen, nicht nur deswegen, aber ich glaube, diese Geschichte möchte nicht nur über Heilung reden, aber auch über Heilung. Aber sie spricht auch nicht nur über unser körperliches Sehen, sondern auch über das geistliche Sehen. Vielleicht wissen wir das, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, immer wieder im Markus-Evangelium geht es darum, wer ist eigentlich Jesus? Das war ja die Frage, die die Leute umgetrieben hat. Wenn er gepredigt hat, wenn er geheilt hat, wenn er Wunder getan hat, wenn er aufgetreten ist, war immer die Frage, wer bist du? Mit welchem Anspruch tust du das? Und wenn wir darüber nachdenken, wie kann ich Gottes Kraft in meiner Schwachheit erfahren, dann geht es zunächst mal nicht darum, dass ich weiß, was meine Schwachheit und meine Probleme sind, sondern dann muss ich zunächst mal für mich klären, wer ist denn eigentlich dieser Jesus für mich? Das ist ja die entscheidende Frage, die du klären musst für dein Leben. Wer ist Jesus für dich? Und das Markus-Evangelium ist nicht einfach nur eine interessante Lebensgeschichte von Jesus, sondern das Markus-Evangelium beginnt mit einer klaren Aussage, wer Jesus ist und welche Bedeutung er für unser Leben hat. Da heißt es in Markus 1, Vers 1, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Christus, das ist der Messias. Das ist die jüdische Hoffnung gewesen, dass der Messias wiederkommt. Und dann geht es noch weiter, dem Sohn Gottes. Und wir merken, dass dieser Bartimäus und dass in dieser Geschichte von Bartimäus und seiner Heilung diese Frage, wer ist Jesus, wieder auftaucht. Sie war schon in Markus 8 ein Thema, als Jesus die Jünger gefragt hat, was sagen die Leute, wer ich bin? Und wer sagt ihr, dass ich sei? Und dann sagt Petrus, du bist der Messias, du bist der Christus. Und wir merken hier, der Bartimäus, der muss auch für sich klären, wer ist dieser Jesus? Wir hören, dass er am Wegrand sitzt und bettelt. Er kann sich nicht mit eigener Hand ernähren. Damals gab es kein ausgebautes soziales System, keine IV, keine Sozialhilfe. Damals lebten blinde, kranke, arbeitsunfähige Menschen von Spenden. Und Bartimäus sitzt da und bettelt. Und dann hört er, dass Jesus von Nazareth vorbeigeht. Er bekommt irgendwie mit, da ist ein Tumult, da geht's hin und her. Und die Frage ist, ja, was läuft denn da? Und er hört Jesus von Nazareth. Und das ist einfach die Beschreibung von Jesus, oder? Wenn ihr euch vorstellt, eine der schnellsten Fragen ist, ja, da in Belgien, wenn man da mit irgendjemandem am Tisch sitzt und man kennt sich vielleicht noch nicht, obwohl ich jetzt schon eine Weile da in Belgien bin. Aber eine der ersten Fragen ist, und wo kommst du her? Dann sage ich immer, ja, ich komme aus der Schweiz, ursprünglich aus Deutschland, aber ich lebe jetzt in der Schweiz. Und wenn wir hier sind, wenn die Leute uns fragen, und wo wohnst du, sage ich, ja, Pfäffikon, oder? Dann muss ich mir erklären, oder Effige Höfe, die Leute wissen nie, was Höfe ist. Muss ich denen, in der ganzen Schweiz erkläre ich immer, was Höfe ist, wenn ich irgendwo bin. Und bei Jesus war klar, der kommt von Nazareth. Das war sein Heimatdorf, da ist er als Kind aufgewachsen, da ist er nicht geboren. Nazareth lag in Galiläa. Geboren ist er in Bethlehem, in der Stadt Davids. Aber aufgewachsen ist er in Nazareth. Dort hat sein Vater gearbeitet als Zimmermann. Dort hat er seine Kindheit verbracht, bis zu 30 Jahren. Er war Jesus von Nazareth. Und da merken wir, das ist eine völlig oberflächliche Beschreibung von diesem Jesus. Und diese Information bekommt Bartimäus. Jesus von Nazareth läuft vorbei. Aber Bartimäus, für Bartimäus ist Jesus nicht einfach der von Nazareth. Sondern wie nennt er ihn? Er nennt ihn Sohn Davids. David, das war der große König. David, das war der, der in Israel das Königtum symbolisiert hat. Das war der, der erfolgreich das Land regiert hat. Der aus vielen Schlachten siegreich zurückgekommen ist. David, das ist der, der in den Psalmen so viele Lieder und Gebete gedichtet hat. David, das ist nicht zuletzt der, dem Gott verheißen hat, einer aus deinen Nachkommen wird für ewig auf dem Thron sitzen und regieren. Also auf einmal spricht Bartimäus den Tischlersohn aus Nazareth als Mitglied der königlichen Familie an. Und da merken wir, es geht in dieser Geschichte darum, dass wir die Frage klären, wer ist Jesus für mich? Jesus hat gepredigt und hat gesagt, das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist mit mir nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Damit wird in Markus 1 die Predigten von Jesus zusammengefasst. Jesus beansprucht, König zu sein. Und Bartimäus hat verstanden, dieser Jesus ist tatsächlich der Messias. Ist tatsächlich der Nachkomme Davids. Und er ruft ihn mit Leibeskräften und sagt, Sohn Davids. Und deswegen sage ich, es geht nicht nur um körperliche Blindheit. Sondern es geht darum, dass wir geistlich verstehen, wer Jesus ist. Wenn Jesus für uns einfach eine Figur aus der Geschichte ist, dann könnten wir sagen, ja, es ist ein vorbildliches Leben, was er geführt hat. Er hat Mitleid gehabt mit den Armen, mit den Unterdrückten. Er war barmherzig, er war freundlich, er war klar. Manchmal ist er denen, die was falsch gemacht haben, ordentlich auf den Fuß getreten. Das haben die auch gespürt und gejault. Das kann man alles so von der Oberfläche her beurteilen. Man kann sagen, er war ein guter Prediger. Und wir merken das ja, wir werden das auch nächsten Sonntag noch sehen. Jesus war mit einer ganzen Reihe von Menschen unterwegs. Und ich muss euch ehrlich sagen, er wird von einer Menschenmenge begleitet, oder? Er wird von seinen Jüngern und einer Menschenmenge begleitet, heißt es hier. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von Jericho weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand. Und wir werden ja dann bald sehen, und das ist keine große Überraschung, dass bis zum Tod am Kreuz von dieser Menschenmenge nicht mehr viel übrig bleibt. Dass von dieser Menschenmenge eigentlich gar keiner mehr übrig bleibt. Nicht mal seine Jünger bleiben bis zum Tod am Kreuz bei ihm. Und Jesus wird aber in dieser Situation von einer Menschenmenge begleitet. Und was haben denn die Menschen damals gesagt? Ja, die haben gesagt, der kann gut predigen. Mann, kann der predigen. Mann, kann der Wunder tun. Hat der Kräfte. Der predigt besser wie unsere Schriftgelehrten. Die haben sich erzählt, das, was der kann, Kranke gesund machen, das kann sonst niemand. Die waren begeistert von ihm. Die haben miterlebt, wie er 5000 Männer, nur also sicher wahrscheinlich geschätzt 10.000 Leute, mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht hat. Ja, und das waren dann keine 75er Hechte, mit denen er die da gesättigt hat. Und am Ende waren 12 Körbe übrig. Die Jünger haben das miterlebt, wie ein totes Mädchen wieder zum Leben gekommen ist. Langjährige Kranke sind wieder gesund geworden. Eine Frau, die seit über 12 Jahren am Blutfluss, an der Menstruation gelitten hat, wurde geheilt durch eine Berührung von ihm. Da war jemand in der Kraft Gottes unterwegs. Und die Leute haben viele, viele Predigten von ihm gehört. Und wisst ihr, das ist ja auch unsere Gefahr. dass wir viele tolle, interessante Predigten hören. Und manchmal macht mir das Angst. Da predigt man Jahr aus, Jahr ein über Jesus. Und was ist dann da? An Glaube und Vertrauen, an Einsicht, wer dieser Jesus wirklich ist? Wenn wir in schwierige und herausfordernde Situationen kommen? Wenn es in der Gemeinde vielleicht mal nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe? Wenn es auf der Arbeit Nöte kommt? Die Frage ist doch, die allererste Frage ist, und diese Nöte gibt es in unserem Leben. Es gibt Krankheit, es gibt Tod, es gibt Schmerzen, es gibt Unverständnis, es gibt Streit, es gibt Fehler, es gibt Verletzungen. Aber die entscheidende Frage ist doch, wer ist denn dieser Jesus? Und wie sehe ich diesen Jesus? Ist er einfach der Mann aus Nazareth, der erstaunlicherweise tolle Wunder tun kann? Oder ist er der von Gott Gesandte, Messias in diese Welt, der Gottes Plan, den er verheißen hat im Alten Testament, zur Verwirklichung bringt und der bis ans Ende der Zeit unser Leben und diese Erde in seiner Hand hat? Wer ist dieser Jesus für dich? Wir sollten diese Frage nicht als Anfängerfrage unterschätzen, denn ich glaube, wir müssen sie immer und immer wieder für uns klar beantworten. Bartimäus hatte eine klare Antwort. Und er ruft diese Antwort heraus. Er ruft diesen Jesus. Und wir merken das ja immer wieder in den Evangelien, auch gerade im Markus-Evangelium. Wir merken, es gibt so Momentaufnahmen. Es gibt so Zusammenfassungen, oder? Wo es sagt, ja, Jesus hat viel geheilt. Da im Haus der Schwiegermutter heißt es dann, dass er bis zum Sonnenuntergang sind die Leute gekommen und wurden geheilt. Aber es gibt auch ganz konkrete Geschichten. Wir wissen nicht von vielen Leuten den Namen. Bartimäus ist einer der wenigen, von denen wir den Namen wissen. Aber das ist eine ganz konkrete Person, die zu einer ganz konkreten Zeit am Weg gesessen ist und eigentlich gedacht hat, ich muss heute wieder betteln, dass ich meinen Lebensunterhalt zusammenbekomme. Und dann kommt Jesus vorbei. Und dann ruft er ihn. Und dann weiß er, dieser Jesus, der ist mehr als einfach nur das, was die anderen mit ihren Augen sehen. Und deswegen möchte ich euch meine zweite Frage stellen. Warum brauche ich denn eigentlich Jesus? Warum brauchst du Jesus? Wenn du Jesus in deiner Schwachheit oder wenn du Gottes Kraft in deiner Schwachheit erfahren möchtest, dann musst du wissen, warum du Jesus brauchst. Ich fand es interessant, was du, Paul, gerade eben aus deinem eigenen Leben erzählt hast. Der klare Kontrast, also dass du, wenn irgendwas ist, auch schnell Erklärungen hast. Ich meine, das ist sehr ehrlich. Und bei wem ist es nicht so? Ich könnte das genauso sagen, oder? Bartimäus war da natürlich, wenn ich jetzt von Schwachheit rede, war seine Schwachheit natürlich sehr augenscheinlich, sehr deutlich. Er war blind. Er braucht Hilfe. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns überlegen, warum brauche ich eigentlich Jesus? Bartimäus hat gewusst, ich brauche Jesus oder ich will von Jesus, dass ich wieder sehen kann. Das war sein Problem. Und die Frage, die ich dir stellen will, ist, mit welchem Problem möchtest denn du Jesus zu Jesus kommen? Was erwartest denn du von Jesus? Wo ist denn sind denn deine Schwierigkeiten und deine Herausforderungen? Und jetzt möchte ich gerade einen Umweg und eine Sackgasse abschneiden. Nämlich die Sackgasse, dass die anderen das Problem sind. Zu schnell können wir sagen, ja, wenn die Umstände anders wären, Herr Jesus, dann wäre ich ein glühender Verkündiger deines Evangeliums. Wenn die Umstände besser wären, dann wäre ich treuer im Gebet und im Bibellesen in der Nachfolge. Dann wäre ich ein besserer Vater, eine bessere Mutter. Aber du siehst ja den ganzen Stress und die ganzen Mühen und meine Schmerzen. Und ich mache mich nicht lustig über Mühen und Schmerzen. Aber ich möchte klar sagen, ich höre das immer und immer wieder. Ich höre es nicht als klare Aussage, aber ich höre es als Unterton. Wenn alles andere anders wäre, wäre ich besser mit Jesus unterwegs. Wenn die Umstände besser wären, wenn die anderen bessere Christen wären, wenn die anderen nicht wären, wenn ich noch so viel Stress hätte auf der Arbeit. Und ich kann dir sagen, natürlich, ich bin schon viel zu lange an meiner Doktorarbeit dran. Und ich kann dir hunderte von Gründen dafür nennen. Aber meistens liegt es nicht an den Dingen, die ich erlebe, sondern an der Art und Weise, wie ich mit den Dingen umgehe. Es gibt Dinge, die kann ich nicht steuern. Das ist so in meinem Leben. Es gibt Dinge, die kann ich steuern. Zum Beispiel, dass wir in der Zeit, wo ich meine Doktorarbeit schreibe, 3 Kinder bekommen haben. Das war unsere Entscheidung. Und natürlich hat das Einfluss auf meine Arbeit, auf meine Kraft, auf meine Zeit. Meine Kinder sind kein Beigemüse des Lebens. Die sind wichtig. Denen möchte ich Aufmerksamkeit und Zeit widmen. Und natürlich schränkt es meine Freiheit, die Arbeit zu schreiben, ein. Aber letztlich geht es nicht darum, auch beim Thema Ablenkung, geht es nicht darum, was lenkt mich ab, sondern wie gehe ich denn damit um? Und wisst ihr, warum brauche ich Jesus? Die schwierige und doch ganz klar einfache Antwort ist, weil ich schwach bin, weil ich bedürftig bin, weil ich Sünder bin. Nicht, weil die anderen mir im Weg stehen, nicht, weil alles bei mir so gut wäre, sondern weil ich versage, weil ich schuldig werde, weil ich ihn nicht liebe und suche. Deswegen brauche ich Jesus. Er kommt ja in die Welt. Er kommt mir ja entgegen. Er bringt mir die gute Nachricht von einem Vater, der seine Kinder so liebt und ihnen alles gibt, was sie brauchen. Er gibt mir die gute Nachricht, dass ich bitten kann und bekommen kann. Er will mir die Augen öffnen, meine Blindheit dafür, was es in dieser Welt alles gibt, auch im unsichtbaren Bereich. Dass es nicht nur die sichtbaren Mächte und Einflüsse gibt, unser Geld auf dem Konto, das kaputte Auto zu Hause, der herausfordernde Charakter oder Persönlichkeit meiner Kinder, die unglaubliche Komplexität von irgendwelchen Fragen, die ich im Kopf wälze, und so weiter. Sondern er öffnet mir die Augen für die unsichtbare Welt, dass es da ein Gott ist, der Anspruch auf mein Leben erhebt. Er öffnet mir die Augen dafür, dass ich schuldig bin, weil ich diesen Gott nicht liebe und suche und ehre. Warum brauche ich Jesus? Ja, weil ich schwach bin. Und das ist das, was Bartimäus weiß. Bei ihm ist es offensichtlich. Bei uns ist es vielleicht weniger offensichtlich. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir bei den Predigten immer wieder über uns selber nachdenken. Was will Gott denn mir sagen heute in dieser Predigt? Und dass wir nicht darüber nachdenken, was will denn Jesus meinem Sitznachbarn sagen oder dem, der 5 Reihen vor mir sitzt oder hinter mir sitzt. Es geht um die Frage, was will Jesus dir sagen? Warum brauchst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Das ist die Frage, die du beantworten musst. Und dafür brauchst du keinen zweiten Gottesdienst mehr. Die kannst du heute Morgen beantworten. Und deswegen ist die dritte Frage, die ich dir stellen möchte, wie antwortest du Jesus? Verstehst du, Bartimäus, ich meine, der war blind. Und dann kommt Jesus und sagt, was möchtest du von mir? Was möchtest du von mir? Ja, da denkt man ja, lieber Herr Jesus, ich meine, du nimmst jetzt Zeit, für den du bleibst stehen. Ich meine, der sitzt da als Blinder, schreit sich die Kehle aus dem Leib. Was will der wohl von dir? Der will wahrscheinlich keinen Einkaufsgutschein bei der Mikro, wenn er blind ist. Ja, aber Bartimäus soll Was soll es ihm sagen? Er antwortet ihm: Lieber Herr, ich möchte sehen können. Stehst du? Und deswegen ist die Frage in deinem Glauben ist nicht nur, wer ist Jesus für dich und wo ist dein, warum brauchst du Jesus, sondern wie antwortest du Jesus auf die Frage? Auf die Frage, was möchtest du von mir? Und es gab da in diesem Kapitel ja schon einige ganz andere Antworten. Ich weiß, dass es schon eine Weile zurückliegt. Ich helfe euch gerne ein bisschen, das zu erinnern, oder? Da waren, und nicht alles hat Jesus gegeben. Das sind zum Beispiel, die Jünger, die gerne möchten, dass die Eltern ihre Kinder in Ruhe lassen und Jesus sich mehr um sie als um die Kinder kümmert. Jesus sagt zu ihnen, hört auf. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes und er nimmt sich Zeit für sie. Da kommt ein Reicher und will unbedingt die Frage beantwortet haben, was muss ich tun, damit ich ihr ewiges Leben bekomme? Jesus gibt ihm eine Antwort. Aber die Antwort bewirkt nicht, dass der Reiche das tut, sondern dass er traurig weggeht. Denn er hat viel. Oder da kommt ein bisschen Bestürzung auf, weil Jesus so radikal über den Umgang mit Reichtum redet. Schließlich kommen Jakobus und Johannes, zwei des engsten Kreises, und sagen zu Jesus: Jesus, wir wollen rechts und links von dir sitzen, wenn du einmal regierst in Herrlichkeit, wenn du deinen Königthron etablierst, dann möchten wir links und rechts von dir sitzen. Sagt Jesus, ja, das ist interessant, aber das gebe ich euch nicht. Das ist nicht an mir, das zu verteilen. Steht dir die Frage, welche Antwort gibst du Jesus? Die ist alles entscheidend, denn sie zeigt ja auch, was dir wichtig ist. Und jetzt bei Bartimäus sagt, der sagt einfach, ich möchte gern sehen können. Und ich würde jetzt mal, wenn man das wieder ein bisschen breiter sieht und nicht nur auf Krankenheilung bezieht, dann würde ich sagen, was ist deine Antwort? Deine Antwort muss sein, dass du deine Schwachheit bekennst. Dass du nicht um den heißen Brei herum redest. Dass du nicht lange betest, schenk doch, dass der sich ändert oder dass die sich ändert oder das sich ändert, sondern sagst, ich brauche deine Hilfe, weil ich Mühe damit habe, das zu leben, was du mir sagst. Ich brauche deine Ermutigung, weil ich unter den Umständen leide. Ich brauche deine Kraft, um in den Schmerzen und in dieser Krankheit dir treu zu bleiben. Die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich brauche einen klaren Blick auf dich, dass du bei mir bist, bei jedem Arztbesuch. Es ist so wichtig, dass wir mit dem zu Jesus kommen, wo wir seine Hilfe brauchen. Und das können wir tun. Und Jesus gibt gerne. Jesus gibt gerne. Wir sehen das in dieser Geschichte von Bartimäus. Wir sehen das in der Geschichte von den Eltern, die ihre Kinder bringen. Wir sehen das in der Geschichte von dem Reichen, der eine Antwort bekommt. Wir sehen das in der Geschichte von Jakobus und Johannes, die vielleicht nicht das bekommen, wonach sie fragen, aber Jesus gibt ihnen das, was sie brauchen. Jesus gibt gerne. Und deswegen dürfen wir doch mutig mit unserer Schwachheit zu Jesus kommen. Und deswegen die Frage, wer ist Jesus für dich? Warum brauchst du Jesus? Wie antwortest du Jesus? Und die letzte Frage heute Morgen, was verändert Jesus? Was verändert Jesus in deinem Leben? Wenn du die Frage nach Jesus so beantwortest, dass du sagst, Jesus war nicht nur eine geschichtliche Figur, sondern er war Gott. So wie das Markus 1, Vers 1 sagt. Wenn du sagst, Jesus ist mein persönlicher Erlöser, ist für mich am Kreuz gestorben. Und es verändert sich nichts in deinem Leben. Dann belügst du dich selber. Wenn du sagst, dass Jesus Gottes Sohn ist und es verändert sich durch dieses Bekenntnis zu Jesus nichts in deinem Leben, dann belügst du dich selber. Dann lebst du in der Täuschung. Dann hast du eine fromme Maske aufgesetzt, aber du hast noch nicht angefangen, das wirklich zu leben, was du sagst. Wenn dieser Jesus nicht deine Einstellung zu deiner Schwachheit, zu deinen Problemen, zu deinen Herausforderungen, zur Gemeinde, zu deinem Geld, zu deiner Zeit, zu deiner Zukunft, zu deinen Ängsten und zu deinen Hoffnungen verändern kann, dann hat er ja gar keinen Einfluss auf dich. Dann bist ja immer noch du derjenige, der Starke ist. Dann brauchst du Jesus ja gar nicht. Vielleicht als der am Ende der Zeit dir auf die Schulter klopft und sagt, was du für ein toller, starker Kerl warst. Aber du wirst merken, wenn du so leben wirst, wirst du am Ende der Zeit vor Jesus stehen und wirst überrascht sein, was er dir sagen wird. Und deswegen ist doch die Frage, was verändert Jesus in unserem Leben? Und wisst ihr, beim Bartimäus, diese Bitte, die er ausgesprochen hat, die hat ja viel in seinem Leben verändert. Wir haben vorhin gehört, er saß da und hat gebettelt. Ich weiß nicht, ob der Kerl eine Berufsausbildung gemacht hat. Auf einmal hat er gesehen. Ja, kann ich mich dann als Sehender wieder hinsetzen und betteln? Ja, aber so leben wir manchmal als Christen. Oder da schenkt uns Gott die Kraft und wir setzen uns wieder hin, ziehen uns die Binden blind dahin und setzen uns wieder in unsere Probleme und denken, ach, wie schön das jetzt doch war, im Gottesdienst Jesus zu begegnen und jetzt möchte ich mich gerne wieder in mein Leid vertiefen und in meine Unzufriedenheit und da fühle ich mich wohl. Nein, das macht Bartimäus nicht. Der schmeißt ja seinen Mantel weg. Wisst ihr, der Mantel, das war das, was man niemandem nehmen durfte im Alten Testament. Nicht mal als Pfand. Den Mantel, den hat man gebraucht für die Nacht. Und Bartimäus wirft seinen Mantel weg, geht zu Jesus und bittet ihn um Heilung, wird geheilt. Und dann heißt es, und folgte ihm auf seinem Weg. Folgte ihm auf seinem Weg. Ja, wofür wird den Weg Jesus hinten an? Ja, nach Jerusalem. Ja, auch der Bartimäus, der ist mit dem nicht ganz klar gekommen, was da in Jerusalem war. Denn wir lesen nirgendwo, dass der Bartimäus am Ende unterm Kreuz steht und sagt, Jesus, ich halte zu dir. Versteht ihr, das war jetzt kein einfacher Weg, beruflich nicht, privat nicht, aber auch geistlich nicht, den er da gegangen ist. Aber er hat sich dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Und so ist es auch bei uns, wenn wir Gottes Kraft erfahren, wenn wir Veränderungen erleben oder wenn Gott zu uns spricht, dann ist das wunderbar. Aber dann kann es gleich am nächsten Tag, gleich in der nächsten Stunde wieder neue Probleme geben. Man muss ja sehen, dass diese Heilungen, ich möchte gerne noch einen Aspekt einbringen von dieser Geschichte, den ich ganz bewusst noch nicht gebracht habe. Die ganzen Heilungen im Markus-Evangelium zeigen eines, für Jesus sind diese Krankheiten kein Hindernis. Und es unterstreicht seine Predigt, mit ihm beginnt die Königsherrschaft Gottes Gestalt zu werden. Gestalt zu bekommen in dieser Welt. Denn wir lesen ja in der Offenbarung, am Ende der Zeit, dann wird es einmal kein Schmerz und kein Leid mehr geben. Keine Tränen mehr. Keine Traurigkeit, kein Leid. Ja? Und Jesus hat, und das sage ich ganz bewusst, mit voller Macht, und das kann er auch heute noch, aber er hat damals auch symbolisch, Menschen geheilt, damit die Leute verstehen, wer er ist und dass das, was er sagt, auch der Wahrheit entspricht. Das heißt nicht, dass Gott heute nicht mehr heilt, aber Gott hat auch damals nicht alle geheilt. Ja, das ist die letzte Heilung, die uns berichtet wird im Markus-Evangelium. In Jerusalem hat er dann niemand mehr geheilt. Da hat es aber auch Kranke gegeben. Und wisst ihr was? Bartimäus ist wahrscheinlich keine 60 Jahre alt geworden damals. Vielleicht ist er mal an einer Lungenentzündung gestorben. Ich meine, das ist Spekulation. Was ich damit sagen will, ist, punktuell hat Bartimäus die Kraft Gottes erfahren, die Heilung. Und Gott hat sich in ihm verherrlicht. Aber das heißt nicht, dass er am nächsten Tag keine Zahnschmerzen bekommen hat. Oder dass er nicht wieder eine neue Krankheit bekommen hat. Die Verheißung, die Jesus dem Bartimäus hier gibt, ist nicht, von nun an wirst du immer gesund sein. die Verheißung und die Zusage, die er ihm gibt, dein Glaube hat dir geholfen, die Ermutigung, die er ausspricht, ist das Vertrauen, was du hast, das ist gut. Das, was du in mir siehst, und zwar, obwohl du blind warst, das musst du weitersehen. Sohn Davids. In der Richtung hat er ihn ermutigt. Und deswegen, was verändert Jesus in unserem Leben? Was verändert Jesus in unserem Leben? Ich glaube, die Herausforderung ist, dass Jesus eben nicht alle Umstände verändert. Dass Jesus eben nicht alle Probleme für uns löst. Und dass er auch nicht alle Krankheiten heilt. Das ist die Erfahrung, die ich mache. Ich glaube, dass Jesus Krankheiten heilen kann. Und ich meine auch, dass ich das schon erlebt habe. Nicht ganz so drastisch wie da der Bartimäus. Ich glaube, dass wir mit vollem Vertrauen zu Jesus kommen können und ihn um Heilung bitten können. Manchmal heilt Gott oder geht Gott aber auch andere Wege. Das sind nicht unbedingt die einfachen Wege. Aber auch Heilung kann sein, dass es kein einfacher Weg ist. Aber es sind Wege, wenn wir zu Jesus kommen und ihm unsere Schwachheit bekennen. Es sind Wege, die wir nicht alleine gehen. Es sind Wege, wo er uns nicht im Stich lässt. Es sind Wege, die letztlich in seine Herrlichkeit führen. Es sind Wege des Königs. Denn eigentlich erlebt Bartimäus hier nicht nur eine Heilung, sondern eine Audienz beim König. Alles, was in dieser Geschichte erzählt wird, hat so Charakter von einer Audienz. Jesus hört ihn und was sagt er? Er ruft nicht Bartimäus, komm, sondern er sagt den anderen, bringt ihn zu mir. Er wird zum König gebracht, dem Sohn Davids. Bartimäus darf sein Anliegen einbringen und Jesus gewährt ihm dieses Anliegen. Was verändert Jesus? Bei Bartimäus führt der Weg in die Nachfolge. Eine Nachfolge, die voller Herausforderungen steckt. Voller Situationen, in denen wieder neu Glaube gefragt ist. Wieder neu gefragt ist Vertrauen. Wieder neu gefragt ist, dass ich mich ganz an Jesus hänge und auf ihn einlasse. Dass ich ihm zuhöre, ihn mit geistlichen Augen sehe und seinen Weg mit ihm gehe. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinen Weg. Wie kann ich Gottes Kraft in meiner Schwachheit erfahren? Egal ob Krankheit oder Sorgen. Ich glaube, ich werde Gottes Kraft nur dann erfahren, wenn ich mir bewusst mache, es geht um den König. Jesus ist der Herr, der über diese Welt regiert. Jesus ist der, der eines Tages wiederkommt. Jesus ist der, der für uns von Gott in die Welt gesandt wurde. Jesus ist der, der durch sein Tun und Reden uns erklärt hat, wie Gott und Gottes Welt funktioniert. Jesus ist der, der uns nicht im Stich lässt, sondern der zu seinen Zusagen steht. Jesus ist der, über den wir wirklich erst staunen werden, wenn wir ihn mit geistlichen Augen sehen. Jesus ist der, vor dem alle Welt irgendwann auf die Knie gehen wird und bekennen wird, dass er der Herr ist. Jesus ist der, der als Mensch auf diese Welt gekommen ist und deswegen von Nazareth ist, aber trotzdem der Sohn Davids, der König ist. Und wenn ich das erkannt habe, dann ist die Frage, warum brauche ich Jesus? Und zwar in der Art und Weise, dass ich wirklich zu dem stehe, wo ich Jesus brauche. wo ich auf ihn angewiesen bin. Und dass ich aufhöre, die Umstände und andere für mein Leben verantwortlich zu machen, sondern selbst Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und es kann Widerstände geben. Ja, Bartimäus hat es erfahren, dass die, die gut und fromm unterwegs waren mit Jesus, die stillen Zuhörer, seine Jünger, die Menschenmenge, dass die ihm gesagt haben, pst, nicht so laut. Jetzt nicht. Und Bartimäus hat nicht aufgehört, da wo er Jesus braucht, Jesus zu suchen. Aus voller Kraft mit ihm nach ihm zu suchen. Und ich habe das Bild jetzt zwar nicht dabei, aber es gibt so ein Bild aus meiner Kinderbibel, Case the Court. Wenn ihr möchtet, kann ich euch das später zeigen. Könnt ihr mal auf mich zukommen oder ihr könnt selber mal googeln, Bartimäus, Case the Court. Es gibt so dieses Bild, wo der blinde Bartimäus mit hochrotem Kopf sitzt er da und brüllt sich die Seele aus dem Leib. Ich habe mir überlegt, ob ich am Anfang die Predigt so anfangen könnte, indem ich mir die Seele aus dem Leib brülle. Aber ich habe gedacht, das tue ich euch dann doch nicht an. Aber das ist das Bild für mich. Warum brauche ich Jesus? Ja, weil nur er mir aus meiner Schwachheit helfen kann. Und deswegen komme ich mit meiner Schwachheit zu Jesus. Deswegen antworte ich ihm im Gebet. Deswegen lege ich mein Leben vor ihn hin. Und dann nehme ich die Kraft Jesu und folge ihm nach. Dann werde ich die Kraft Gottes, werde ich nicht einmal für immer erfahren, sondern werde ich jeden Tag neu, immer wieder neu in Anspruch nehmen können für das, was ich erlebe, wo ich vielleicht selber teilweise mitverantwortlich bin oder auch nicht verantwortlich bin. Aber dann werde ich erfahren, dass ich tatsächlich tagtäglich aus der Kraft Gottes leben kann. Und dass es nicht mehr darum geht, wie ich meine Vergangenheit rechtfertige, sondern darum geht, wie ich in die Zukunft gehe. Dass Jesus mich ruft und sendet, dass er mich gebrauchen möchte, trotz meiner Einschränkungen, trotz meiner Limitationen, trotz meiner Grenzen. Und dass er einen Auftrag für mich hat, der aber immer damit beginnt, dass ich ihm nachfolge. Diese vier Fragen möchte ich gerne, dass ihr die mitnehmt aus der heutigen Predigt. Wer ist Jesus für dich? Warum brauchst du Jesus? Wie antwortest du Jesus? Und was verändert Jesus? Und wenn du die Fragen beantwortest, dann wirst du erleben, wie du Gottes Kraft in deiner Schwachheit erfährst. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, es ist doch immer wieder ermutigend zu sehen, dass du stehen bleibst, dass dieser einzelne Bartimäus, von dem wir heute nicht mehr wissen, dass er an diesem Tag betteln war und dir begegnet ist, dass dieser einzelne Bartimäus dir die Pause wert war, dass all die Menschen, die da drumherum standen, gesagt haben, er ist nicht wichtig, dass die Unrecht hatten. Und dass du dir Zeit genommen hast für ihn. Und ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der Zeit hat für uns. Ich danke dir dafür, dass du dich uns zeigst als der Mensch gewordene Gott. Ich danke dir dafür, dass du dich uns zeigst als der uns sucht, der uns zuhören möchte. Und ich danke dir dafür, dass wir vor dir nicht unsere Schwachheit verbergen müssen. Ich danke dir dafür, dass wir vor dir auch nicht unsere Sorgen verheimlichen müssen. Ich danke dir dafür, dass wir vor dir nicht unsere Not, unsere Schmerz und unsere Krankheit schönreden müssen. Ich danke dir dafür, dass wir mit all dem, was wir erleben und haben, zu dir kommen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du uns mitten in diesem Leben begegnest, um uns in unserer Schwachheit zu helfen. Danke, Herr Jesus, dass du uns mitten in diesem Leben als der Auferstandene begegnest, der Sünde, Tod und Teufel besiegt und überwunden hat. Danke, Herr Jesus, dass wir keinen Zweifel daran haben müssen, dass du uns liebst und dich nach uns sehnst. Danke, Herr Jesus, dass du auch uns als Gemeinde immer wieder in unserer Schwachheit und in unseren Bedürfnissen hilfst. Danke dürfen wir auch dich suchen und voller Erwartung auf dich schauen. Und danke dürfen wir trotz allem uns danach ausstrecken, deinen Willen zu tun und gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, als deine Gemeinde leben und weitergehen. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Tag geschaffen hast und dass wir heute mit dir und aus deiner Kraft leben dürfen. Amen. Das nächste Lied, was wir singen und jetzt auch in der Anbetungszeit uns helfen soll, ist ja, Anbetung heißt ja eigentlich die geistlichen Augen des Herzens auftun. Nicht nur im Sichtbaren zu leben, sondern im Unsichtbaren. Sich bewusst zu werden, mit wem wir es da zu tun haben. Anbetungszeiten sind für mich wertvoll, weil mein Herz da zur Ruhe kommen kann vor dem Unsichtbaren. Anbetung in unseren Gottesdiensten ist keine Nebensache, sondern eine der Hauptsachen, dass wir still werden und anfangen auszusprechen, gemeinsam auszudrücken und zu staunen, wer dieser Gott für uns ist. Und wenn wir jetzt ein englisches Lied singen, dann heißt es da drin, only you can shake the mountains, only you can calm the ocean. Und er hält uns vor Augen, was Jesus allein tun kann oder was Gott alleine tun kann und was er allein für uns sein möchte. Und dass er mit seinem Wort die Macht hat, diese Welt zu schaffen. Und es hilft uns ja, wenn wir auf den schauen, der so viel Macht hat, damit wir in unserer Schwachheit erkennen, an wen wir uns wenden sollen.